Ich hoffe, dass man die Stimme hält. Wackelt trotzdem schon, jetzt hoffen wir, dass es voll geht. Ich lese uns nochmals die ersten drei Verse im Zusammenhang. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen soll. Und da hat sie kundgetan durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Eilig heißt es der Zeitpunkt. Ich möchte mal kurz wiederholen vom letzten Mal, weil das wichtig ist für die gesamte Offenbarung. Wir haben ja das letzte Mal festgestellt, dass es vier Auslegungsarten der Offenbarung gibt. Und dass alle vier ein Versuch sind, die Offenbarung zeitlich einzuordnen. Es ist aber ein großes Problem, dass die Bibel selber keine zeitliche Einordnung gibt. Sie hat lediglich eine ganz genaue Zahl, und zwar diese 1260 Tage, diese 42 Monate oder diese 3,5 Jahre. Diese Zahl tritt zweimal auf, das heißt, wir haben diese sieben letzten Jahre. Das entspricht der letzten Jahrwoche von Daniel, aus Daniel. Und alles andere ist letztendlich Interpretation. Und aus dem Grund möchte man hier nicht spekulieren, sondern möchte die Offenbarung so stehen lassen, wie es die Bibel sagt. Das heißt, möchte sie auslegen mit dem, was die Schrift selber drüber sagt. Wir werden aber sehen. Und wir haben das letzte Mal festgestellt, dass der Johannes letztendlich von Gott benutzt wurde. Und so wie es hier im Text steht, dass Gott ganz genau seine Hierarchie eingehalten hat, seine Ordnung. Gott, der Vater, gab diese Offenbarung. Und Offenbarung heißt Apokalypsis. Das heißt Enthüllung, Hülle hinwegnahme. Das heißt, ein Geheimnis wird enthüllt. Er gab sie zuerst, Gott, der Vater, dem Herr Jesus. Und der Herr Jesus wollte seinen Knechten zeigen, nicht was in Bälde geschehen soll, sondern was in einer schnellen Abfolge geschieht. Das heißt, die Offenbarung ist etwas, wo man ganz nüchtern sein muss. Es geschieht blitzartig. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie zum Beispiel die Seuche jetzt im Zusammenhang mit Tieren über diesen Erdball geht. Heute kam die Meldung im Radio, als ich heimgefahren bin, dass jetzt bereits eine neue Seuche, und zwar Tuberkulose, bei Rindern ausgebrochen ist. Das heißt, wenn man mal ein bisschen den Blick dafür hat, die Erdbeben, die Katastrophe, auch der moralische Zerfall, Kinderschändung, das alles, diese, ich sage mal, furchtbare Umweltdinge, genauso gut aber, dass das Abtreibung völlig normal wird, das heißt legalisierter Mord, alle diese Dinge, auch die Katastrophe auf der Erde, es fällt richtig auf, es geht alles blitzartig und schnell. Wir haben ja gesehen, das Wort heißt Entachai, das heißt in Schnelle, also nicht im Sinne von bald, sondern das, was in der Offenbarung geschrieben steht, läuft blitzartig ab. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, man kommt gar nicht mehr zum Nachdenken, so schnell wird es gehen, was hier über die Erde geht. Wir haben dann ja gesehen, wie es Johannes vom Engel bekommen hat, also genau in der Hierarchie Gottes, und dass es in letzter Konsequenz bei der Offenbarung nicht so sehr um die Endzeitdinge geht. Das ist ein Nebeneffekt, dass wir kennenlernen, was sich am Ende abspielt, sondern dass es in erster Linie darum geht, ums Wort Gottes und das Zeugnis Jesu. Das heißt, der Herr Jesus selber steht im Mittelpunkt und sein Wort. Und das ist ganz wichtig, wenn man die Offenbarung ansieht. Wir haben dann das letzte Mal ja studiert, was es heißt letztendlich, wenn ein Mann mit der Bildung 90 nach Christus, man sagt ja zwischen 90 und 95 ist die Offenbarung geschrieben auf Patmos, auf dieser Felseninsel in der Nähe von Ephesus, wenn er Dinge einfach sah, wir haben dann gesehen, dass es Ebenen gibt in der Offenbarung, das ist ganz wichtig. Es gibt in der Offenbarung Dinge, die sind eindeutig auf der Erde. Und da gibt es eine zweite Ebene. Vorgänge, die sind eindeutig im Himmel. Die muss man unterscheiden. Da gibt es in der Bibel, vor allem jetzt in der Offenbarung, eindeutig Vorgänge, die sind chronologisch. Da kommt eines nach dem anderen. Dann gibt es aber zweite Vorgänge, zum Beispiel Die letzte Posaune ist selber kein Gericht, sondern in der siebten Posaune sind, Entschuldigung, im siebten Siegel sind die ganzen Posaunengerichte drin. Das heißt, das letzte siebte Siegel beinhaltet alle Posaunengerichte. Die drei letzten Posaune sind gleichzeitig die drei Wehegerichte. Das heißt, es gibt Dinge, die kommen auseinander raus, andere Dinge gehen ganz genau chronologisch. Dann haben wir ja gesehen, darum auch das Manuskript, das wir immer wieder brauchen werden, wo die ganzen Bilder des Alten Testamentes in der Offenbarung aufgelistet sind. Zum Beispiel sagt die Bibel, Sonne, Mond und die zwölf Sterne ist in der Regel Israel. Also ist das Weib aus Offenbarung 12 eindeutig Israel. Das solche Übersetzungen, zum Beispiel der Schwanz des Drachen, sagt die Bibel, ist der falsche Prophet im Jesaja 9. Das heißt, diese ganzen Entschlüsselungen, die werden wir nur aus der Bibel holen. Um dann eben ein Bild zu bekommen, was hier letztendlich gemeint ist. Und wir haben dann gesehen, dass der Johannes sah. Und zwar alles, was er sah. Und wenn man das sieht, was hier passiert ist, dann hatten wir ja den ganzen Endzeitablauf. Wir haben vor allem diesen goldenen Leuchter gesehen, die Gemeinde, um die geht es letztendlich. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wie der Herr Jesus in der Mitte der Gemeinde selber sich offenbart, wie er dort wohnt, wie er sich dort bewegt. Wir haben die geöffnete Tür im Himmel gesehen. Wir haben den Thron Gottes gesehen, wie angebetet wird. Wie im Zentrum von der Anbetung letztendlich Jesus Christus selber als geschlachtetes Lamm, der das Blut vergossen hat, steht. Wir haben die Schare gesehen. Und dann eine ganz wichtige Sache. Wir haben die apokalyptischen Reiter gesehen. Dieser erste weiße Reiter, der immer ein roter, dann ein schwarzer und dann ein fahler Reiter nach sich zieht. Dieses Prinzip, das heißt Verführung, Krieg, Elend, Tod. Und dass diese Reiter immer schneller über die Erde gehen, das ist wieder das Entachai, das Schnelle. Und dass so die Endzeit immer rasend schneller wird. Einmal sagt der Lukas, ich habe es heute Stille Zeit gelesen, er sagt, und die Menschen werden vergehen vor Angst beim Brausen des Meeres. Offenbarung 17, 15 sagt, das Meer ist das Völkermeer. Das heißt, da braust nicht der Ozean, sondern da braust das Völkermeer. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt in der Bibel eindeutig symbolische Ausdrücke, vor allem in der Offenbarung. Es gibt eindeutig Ausdrücke, die sind direkt gemeint. Und da müssen wir ganz genau untersuchen bei allen diesen Dingen, was jetzt wo, wie geschrieben steht und was ist gemeint. Gut. Dann, bei dem ganzen Blick haben wir ja gesehen, wie sich steigert, wie man immer wieder die Erlöste sieht, wie Gott immer wieder zu den Gläubigen spricht, eben um sie zuzurüsten für diese schlimme Zeit, die kommen wird. Und dann sieht man letztendlich, und das ist das Schlimme, dann sieht man, wie das Ganze in dieser Welt auf einen Höhepunkt zusteuert. Wie letztendlich Satan selber in Offenbarung 12 den Himmel verlassen muss, und wie hier der Teufel in der Gestalt des Antichristen als Mensch auftritt und wie hier furchtbare Zustände herrschen werden. Wie er einen falschen Prophet hat. Wie er ein Medium benutzt, ein sprechendes Bild. Wie er gleichzeitig die Zahl 666 benutzt. Und wir haben ja festgestellt, dass zum Beispiel im alten Urtext, im Textus Receptus, da nicht 666 steht, sondern da stehen drei Buchstaben, drei Anfangsbuchstaben. Das heißt, es ist eine Abkürzung für einen Namen unter anderem. Wir wissen ja, dass zum Beispiel in bestimmten mystischen Bruderschaften genau diese drei Buchstaben benutzt werden, um einen Namen abzukürzen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch nie gefragt habt, warum so viele Leute ihren Namen hat und dann damit ist ein Buchstabe, den man nicht übersetzt und ein Punkt dahinter. Das heißt, da sind Zusammenhänge. Und dieser Buchstabe, das ist praktisch J-C-H-K-S, also ein Doppelbuchstabe. Diese Buchstabe gäbe die Zahl 666 und man sieht dann der Kampf zwischen Jesus und diesem Antichristen, wie dann die Schlacht von Harmageddon kommt. Wir haben dann festgestellt, dass es insgesamt 5 Weltkriege gibt. 2 haben wir hinter uns. Der dritte wird, wenn ich die Offenbarung richtig verstehe, zwischen Euphrat und Tigris, das heißt, da wird im Irak beginnen. Jetzt wird es natürlich schwierig. Die Bibel sagt nur, dort im Norden. Es kann auch sein, es kommt hinter dem Irak runter, dann wäre es die Russen. Da ist alles möglich. Auf jeden Fall, in der Richtung kommt ein Krieg. Und dieser dritte Weltkrieg wird dann dazu führen, dass eben ein furchtbares Chaos herrscht. Dann ist noch meiner Überzeugung die Entrückung. Und dann hinterher, in der Endschlacht, wo Gott alle Völker nach Jerusalem zur Abrechnung zusammenzieht, dann kommt der vierte Weltkrieg, praktisch Armageddon. Der Krieg, der so schlimm sein wird mit chemischen Waffen, wo die Bibel beschreibt im Sahara, dass Menschen bei lebendigem Leib im Bruchteil von Sekunden verfaulen werden. Die Augen werden ihnen rausfaulen, das kann man sich nicht vorstellen. Und dass auf dem Höhepunkt dieses Tages, der so schrecklich sein wird, dass es nicht Tag wird, dass abends gegen Ende des Tages plötzlich Licht werden wird und der Jesus sichtbar wiederkommen wird auf der Ölberg. Parallel dazu sagt die Bibel, wenn dann das tausendjährige Reich anbricht, werden wir letztendlich während der sieben Jahre das Preisgericht Jesu Christi, wir haben es am Sonntag in der Verkündigung gehört, hinter uns gebracht haben. Und dann werden wir mit Christus herrschen 1000 Jahre. Und dann am Schluss kommt der fünfte Weltkrieg, wenn der Teufel wiederum Gog und Magog anstachelt. Und dann sieht man auch, weil ja im tausendjährigen Reich viele gar nicht bekehrt sind, keine Gotteskinder, dass die Sündenatur des Menschen da ist und dass sie dann wieder hervorbricht und dann wird praktisch der fünfte Weltkrieg geschehen. Und dann endgültig wird dann Gott diese Völker vernichten. Und dann werden alle Auferstehen vom großen weißen Thron, wo es dann für diese Leute, die dort gerichtet werden, nur noch ein Urteil gibt, die Hölle. Und wo hier am Ende praktisch das Buch des Lebens aufgeteilt wird, aber die Geretteten sind schon vorher gerettet worden. Da ist praktisch zu spät. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist es von letzter Bedeutung, wenn man auch diesen furchtbaren Kampf zwischen Licht und Finsternis sieht. Wo die Bibel sagt, dass der Teufel durch die Zeichen und Wunder die ganze Welt verführen wird, auch der Antichrist und der falsche Prophet. Dann muss uns etwas klar sein. Die Offenbarung ist in erster Linie für uns Gläubige geschrieben, uns zu warnen vor dieser Zeit. Weil ich bin tief überzeugt, dass wir die ersten 3,5 Jahre mitmachen, dann ist nach meiner Überzeugung die Entrückung. Und die letzten 3,5 Jahre, wenn es nur noch Zorngerichte sind, dann sind wir bewahrt. So sagt die Bibel, werdet vor dem Zorn bewahrt. Aber vorher nicht. Also noch mein Verständnis, auch noch 1. Thessaloniker 1. Das heißt, wir werden einen Teil dieser Dinge erleben. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an. Und zwar, wisst ihr, da steht, das ist nicht irgendwie ein prosaisches Buch, das ist auch kein wunderschönes Buch, sondern es ist ein ganz reelles Buch der Warnung und des Trostes für die Gläubigen. Und darum kommen wir zu unserem heutigen Vers. Vers 3, jetzt sagt Gott praktisch, glückselig, das ist ein griechisches Wort, das heißt Makarios. Das bedeutet praktisch wohl dir, glücklich zu preisen. Das heißt, es ist ein Lob, wo man sagt, wenn das für dich zutrifft, dann sei froh, das ist was Wunderbares. Und zwar, er sagt hier, glückselig ist also wohl dem, der die Worte der Weissagung liest. Das heißt, es ist das einzige Buch in der gesamten Bibel, wo praktisch ein Segen drauf ist, wenn man es liest. Wo die Bibel ausdrücklich ein Segen verheißt. Der Herr segnet uns immer, wenn man die Bibel liest. Aber dieses Buch hat ein besonderes Segen verheißen von Gott her. Und jetzt geht die Bibel hin und sagt einen Dreiklang. Ich habe ja drauf geschrieben, Leser, Zuhörer, Bewahrer. Und zwar, er sagt jetzt hier ganz klar, glückselig sind die, die die Worte der Weissagung, das heißt, diese Offenbarung lesen, die sie wirklich hören und die sie bewahren. Und zwar das, was geschrieben steht. Und dann sagt er am Schluss noch, die Zeit oder der Zeitpunkt ist nahe. Und das ist jetzt ganz wichtig. Warum betont die Bibel ausdrücklich, dass die glückselig sind, die lesen und die hören und dann das auch bewahren, was sie gehört haben? Das heißt, Gott muss uns zurüsten. Und aus dem Grund, ich habe jetzt hier beim heutigen Bibelstudium, habe ich praktisch zuerst grundsätzlich nochmals erklärt, was es mit dem Hörer auf sich hat, von Gott her. Was es für eine Rolle spielt, für die Gläubigen, wenn Gott redet und wir zuhören. Und dann habe ich das Hören durch die ganze Offenbarung durch untersucht. Und wenn wir wirklich begreifen, was es hier auf sich hat, dann werden wir etwas sehr, wie Gott die Gläubigen systematisch zubereitet und ihnen systematisch eine Botschaft drüber gibt, dass sie bereit sind, diese Zeit geistlich zu überstehen. Und etwas ist klar. Wenn man ein bisschen wache Auge hat und die geistliche Landschaft in den letzten Jahren gehört hat, einfach zugehört hat, was in der geistlichen Welt passiert, dann stellt man fest, wie die Stimme des Teufels immer lauter wird, sowohl in der Welt als auch hier in der Gemeinde Jesu. Wie der Teufel immer mehr versucht, die Gemeinde zu beeinflussen. wie der Teufel immer mehr zu der Gemeinde redet, wie er immer mehr versucht, die Gläubigen zu verwirren. Die Bibel sagt ganz klar, drum ist es wichtig, drum ist man glückselig, dass man das, was Gott uns in der Offenbarung sagt, dass man das wirklich liest und hört. Also wirklich versteht. Und dann auch bewahrt. So wie es von Maria hieß, sie bewahrte die Worte über diese Weissagung, dass sie der Messias gebären wird. Sie bewahrte es im feinen Herzen. Das müssen wir auch tun. Wir müssen bewahren, was uns hier die Bibel über diese Warnungen sagt. Und heute ist so ein Tag, wo wir lesen werden, was Gott uns sagt, was wir hören sollen. Wir greifen das einfach mal zusammen raus, um zu begreifen, auf was es Gott ankommt. Aber bevor wir das tun, um das in der Offenbarung zu studieren, müssen wir ein paar Dinge ansehen. Ich möchte nicht das ganze Bibelstudium durchmachen. Das können wir zeitlich nicht. Aber ich habe ein paar zentrale Stellen, die wir gern lesen wollten. Und ich habe es euch aufgeschrieben, dass ihr es wirklich ganz genau daheim nochmal nachstudieren könnt. Und zwar in 1. Mose 3, Vers 8 und 10. Das ist der Beginn. Und zwar, das ist der Beginn der Menschheit nach dem Sündenfall. Das ist jetzt für uns alle wichtig. Das heißt, diese Botschaft, die hier geschrieben steht, die gilt für uns alle. Und da steht ganz einfach, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn. Vers 10, er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Das heißt, Gott selber redet grundsätzlich so zu den Menschen, und das ist auch der Todesstoß für alle Mystik, für alle Geheimnistuerei. Gott redet so zu den Menschen, dass er es versteht. Und die Bibel ist so geschrieben, dass man sie versteht. Natürlich ist es so, wenn man jetzt wieder geboren wird und der Heilige Geist bekommt, dann kriegt die Bibel eine ganz andere Dimension. Plötzlich verstehe ich den Autor, ich kenne jetzt den Autor, der Heilige Geist, der die Bibel geschrieben hat, ist in mir. Mit einem Schlag geht die Bibel auf und wird transparent, plötzlich verstehe ich sie in der Tiefe. Aber der Nichtbekehrte kann die Bibel verstehen in ihren Grundaussagen. Und das ist schon mal ganz wichtig, Gott redet so zu den Sündern, dass er es versteht. Das heißt, er kriegt es mit. Es kommt aber gleich ein entscheidender Punkt. Wenn wir das 1. Mose 3 einmal ganz genau studieren, dann sehen wir, wie der Teufel sofort versucht, die Menschen, so hat er sie auch verführt, die Menschen verrückt zu machen durch Fleischeslust, Augenlust und durch Lüge. Jetzt müssen wir ganz nüchtern sehen, wenn Gott zu uns redet, dann wird der Teufel alles versuchen, um dazwischen zu reden und uns zu verwirren und letztendlich die Botschaft Gottes, ich sag's einmal, unwirksam zu machen, dass wir Gott nicht zuhören. Wie macht er das? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommt nochmal was. Geschwister, es wird in der Endzeit für uns Gläubige schlimmer werden. Ich glaube, dass die gute Zeit, sich so langsam dem Ende zuneigt. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Teufel ein Mittel hat, um die Gläubiger weich zu machen. Das steht in 2. Mose 6, Vers 9. Sie aber hörte nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Das heißt, in der Regel benutzt der Teufel den Alltag, die Härte, ich sage mal, der Arbeitswelt und auch die Frustration, die dann ein Mensch empfindet, um ihm die Ohren zu verschließen. Das heißt, der Teufel versucht dauernd, dem Menschen zu zeigen, wie schlecht er es hat, wie schwierig er es hat, wie schlimm seine Umstände sind. Und Gott redet ganz anders. Gott sagt praktisch, das haben wir vorher gelesen, er sagt praktisch, glückselig, wer das hört, was in der Offenbarung steht. Wird gesehen, dass die Offenbarung uns der Himmel zeigt. Dass die Offenbarung uns der Herr Jesus zeigt. Dass die Offenbarung uns der goldene Leuchter, die Gemeinde zeigt. Dass sie uns das Blut Jesu zeigt. Das Gewaschensein im Blut des Lammes. Dass sie uns den Sieg Jesu Christi zeigt. Der Teufel zeigt uns immer das Gegenteil. Er zeigt uns immer, wie schlecht es uns geht. Wie schlimm das alles ist. Das heißt, er zeigt uns immer die Sorge des Alltags. Das muss uns klar sein, es wird in der Endzeit zunehmen. Warum will der Teufel verhindern, dass wir hören? Im 5. Mose 4, in den ersten 6 Verse, da sieht man etwas. Und das ist auch der Grund, warum hier heißt, glückselig die hören. Spielt eine riesige Rolle. Und da heißt dann, nun höre Israel die Satzungen und Rechte. Wenn ihr das voll in Ruhe weiterlässt, dann seht ihr, dass das Mittel war, um geistlich zu leben. In 5. Mose 6 und 5. Mose 7 geht einfach der Gedanke dahin, dass Gott sagt, auf das Hören muss das Tun folgen. Ihr wisst ja aus dem Jakobus, der ist der Echte, der Gottes Wort hört und tut. Und hier wieder im 5. Mose heißt es, dass man hört, bewahrt und es tut. Und ich möchte lesen 5. Mose 31, 12. Versammle das Volk, Männer und Weiber und Kinder, auch den Fremdling, der in deinen Toren ist, damit sie hören und lernen, auf dass sie den Herrn, euren Gott, fürchten und Acht haben auf alle Worte dieses Gesetzes, es zu befolgen. Also die Bibel sagt, hören, lernen, befolgen, Gott fürchten und das tun, was Gott will. Das heißt, das ist das Ziel Gottes. Gott redet hier zu den Gläubigen und sagt, glückselig, wer es hört. Gott will, dass das, was wir in der Offenbarung hören, dass wir es bewahren, dass wir es von ganzem Herzen annehmen und dann auslebt. Das ist sein Ziel. Sprüche 23, 19. Höre, mein Sohn, sei weise und dein Herz wandle den richtigen Weg. In dem Moment, wenn wir Gott wirklich zuhören, auch hier in der Offenbarung, dann werden wir im Herzen weise werden und werden der richtige Weg gehen, den Gott uns gehen lassen will. Und man muss das einmal nüchtern sehen, wenn er die Bibelstelle in Ruhe lest, ich möchte nur ein paar rausgreifen, dann sieht man, dass es auch eine Weigerung gibt, vom Menschen her Gott zuzuhören. Das ist tödlich. Sprüche 19,27. Lass ab, mein Sohn, die Unterweisung zu hören, wenn du von der vernünftigen Lehre doch abweichen willst. Und zwar in dem Moment, wenn man das tut, dann wird man praktisch letztendlich der Verführung anheimgegeben. Und das ist ein Riesenproblem. Wer nicht hören will, muss fühlen. So heißt Sprichwort. Genau das wird in der Endzeit passieren. Wer Gott nicht zuhört, was er hier in der Offenbarung sagt, der wird nicht glückselig sein. Das heißt, da wird was anderes passieren. Er wird letztendlich in die Falle gehen, die hier der Teufel ihm stellt. Und Gott geht sogar so weit, dass er sagt, das Hören auf Gottes Wort, und das, was er uns zu sagen hat, ist so wichtig, in Sprüche 28, Vers 9, das hier heißt, wer sein Ohr abwendet vom Hören aufs Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Im Alten Testament war es Gesetz, im Neuen Testament ist das Buch der Gnade, das Neue Testament und vor allem die Gesamtlehre der Bibel. Jetzt sagt Bibel, wer das nicht hören will, der, wenn der betet, ist sogar ein Gräuel vor Gott. Das heißt, die Bereitschaft, Gott zuzuhören, das ist der Schlüssel. Wenn irgendjemand Probleme hat, die Probleme beginnen sich zu lösen, sobald der Mensch beginnt, Gott zuzuhören. Und um das geht. Man muss Gott zuhören, was er uns zu sagen hat. Und dann können wir reagieren. Und es wird hier in dieser Welt nicht besser werden. Das heißt, wenn wir nicht Gott zuhören, dann werden wir die Stimme des Teufels hören. Die Stimme des Teufels sagt praktisch, alle unsere Väter waren Narren. Das sagt sie. Ich sage es mal bockelhart, wenn es früher verboten war, zu lügen, zu stehlen, zu töten, ich meine jetzt das nicht im Sinne, dass Mord erlaubt war, aber Kinder kann man umbringen heute. Wenn man einfach sieht, wenn alle die Dinge legalisiert werden, die früher verboten waren, dann sind entweder wir Narren, so hat Wilhelm Busch gesagt, oder unsere Väter. Einer von beiden waren Narren. Also zu meiner Zeit, da war es so, wenn jemand ein unverheiratetes Paar zusammen hat ziehen lassen, dann gab es einen Kuppelei-Paragraph. Dann ist derjenige bestraft worden, der die Wohnung vermietet hat. Das war Kuppelei. Heute undenkbar. Das ist heute der Normalzustand. Die Bibel nennt es Hurerei. Homosexualität war früher unter Strafe. Heute ist alles legalisiert. Man kann hingehen, wo man will. Alles, was früher normal war, ist heute nicht mehr normal. Alles, was früher verboten war, ist heute der Normalzustand des Volkes. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Entweder waren unsere Väter Narren oder wir. Einer von uns zwei waren Narren. Und es ist keine Frage, wer die Narren sind. Wir. Und zwar, weil das ist die Stimme des Teufels, die letztendlich die ganze Menschheit langsam aber sicher für den Antichristen zubereitet. Die langsam die Botschaft vom Evangelium zerstört. Die langsam auch die Menschen daran gewöhnt, dass es einen Dalai Lama gibt, dass die anderen Religionen auch hochfertig sind. Assisi, ich werde es nie vergessen, im Radio kam eine Botschaft über Assisi, dieses erste Treffen, ich weiß nicht mal, wenn es war, ich glaube 84. Da war so ein Dialog der Religionen und dann hat sie beschrieben, vorne stand wie ein Altar, da stand letztendlich ein Kreuz, ein Gong, Buddhisten, da war alles da. Das heißt, dann haben alle zu ihrem Gott gebetet. Ich behaupte jetzt ganz einfach, dass im Prinzip da nicht der lebendige Gott angerufen ist, weil der lebendige Gott hat ein einziges entscheidendes Merkmal, an dem man absolut erkennen kann, ob es Gott ist. Der lebendige Gott hat einen Sohn. Und der heißt Jesus Christus. Und das ist das Merkmal, dass der lebendige Gott ist. Und alle anderen Götter, die dort verehrt wurden, haben keinen Sohn. Und damit ist der Teufel, der angebetet wurde. Und das ist das, was man nicht hören will. Aber es muss uns klar sein. In der Endzeit wird alles, was früher klar war, wird alles verdunkelt werden. Und wenn wir Gläubige jetzt normal bleiben wollen, da gibt es bloß eins, sich absolut an die Heilige Schrift zu halten und zuzuhören, von einem Gott zuzuhören, was er in der Offenbarung sagt. Werden wir das nicht tun, wird es gefährlich. Und zwar, weil wir dann die Stimme des Teufels hören werden, der in der Welt immer lauter wird. Alter Gemeinde Jesu ist das ja heute so, ich sag's einfach vorsichtig, die sind außer Rand und Band. Ist unfassbar, was heute passiert. Dinge, die in der Gemeinde früher, hätte einen rausgeworfen, jeder Gemeinde hätte unter Gemeindezug gestellt, ist heute alles hoffähig. Da kann man anfangen, ich sag's einmal, bei der Sexualität bis hin zu dem, wie, mit welchem Mittel man vorgeht. Man bietet sich dieser Welt an und ich sag's einmal so, dass man sich schämen muss. Die Hure Babylon zeigt ihr wahres Wesen, sie bietet sich dieser Welt an. Das ist furchtbar. Wisst ihr, wir laufen doch der Welt nicht nach, sondern wir sagen der Welt, wenn du nicht bekehrst, fährst du in die Hölle. Das ist die Botschaft. Aber wir laufen doch der Welt nicht nach. Und das ist der entscheidende Punkt. Und die Hure Babylon, die predigt der Welt nicht mehr, dass sie verloren geht, sondern sie predigt ihr letztendlich Humanismus, Friede, ich sag mal Wohlbefinden, Einheit und versucht, die Menschen zu gewinnen. Und das ist genau die andere Seite der Medaille, nämlich so genau wird man Antichristen in die Fänge getrieben. Ihr könnt es nochmal lesen, das war nur übers Höhere allgemein. Im Grundsätzlichen sagt die Bibel im Prediger 1, Vers 8, und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Der Mensch kann nicht genug reden, das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Das heißt, das Ohr will immer hören. Das heißt, wir können nicht sagen, jetzt höre ich gar niemand zu. Ich höre Gott nicht zu und dem Teufel nicht zu. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat immer geglaubt, es geht alles neutral. Sie hat immer geglaubt, dass sie das tausendjährige Reich erreicht, indem sie die Endzeit überlebt. Ich habe versucht, das klar zu machen, man wird die Endzeit nicht überleben, so einfach. So entweder bekehrt sie sich oder sie kehrt zur anderen Seite. Aber hier ist etwas, die Bibel sagt, das Ohr ist unersättlich und aus dem Grund wird ein Mensch, ob er will oder nicht, irgendjemand zuhören. Und zwar entweder dem Teufel oder Gott. Jetzt müssen wir lernen, so wie die Bibel hier sagt, glückselig zu sein. Und wirklich dem Worte Gottes zuzuhören, dass wir bereit sind für diese Zeiten. Das ist das Ziel für heute Abend. Das größte Beispiel für das falsche Zuhören, wenn man der Stimme des Teufels zuhört, ist Adam und Eva. Der Sündenfall ist auf der Basis zuerst des Hörens gegangen. Der Teufel hat zu ihnen geredet. Nachdem sie bereit waren, dem Teufel zuzuhören, dann hat er ihnen Auge- und Fleischeslust eingeimpft und dann kam es zum Sündenfall. Und so läuft alles ab. Das heißt, wir müssen lernen, Gott zuzuhören und dem Teufel nicht mehr zuzuhören. Sonst wird es schwierig. Wenn Gott redet, dann deckt er auch die ganze falsche Frömmigkeit auf. Ich empfehle euch einmal, das ganze Kapitel Jesaja 1 in Ruhe durchzulesen. Wie Gott zum Beispiel Frömmigkeit sieht. Gott will keine Frömmigkeit, sondern er sagt, wenn eure Sünden blutrot sind, dann sollen sie schneeweiß werden, nämlich durchs Blut Jesu. Gott will Reinigung durch Jesu Blut, er will echtes, er will kein frommes Theater. Sondern er will wirkliche, tiefgründige Reinigung durch Jesu Blut. in Jesaja 6, 9 bis 15, da sieht man nochmal die Rolle unseres Herzens bei ihm höre. Er sagt hier, höret immerfort und verstehet nicht. Das ist jetzt von letzter Bedeutung. Da ist übrigens ein Tippfehler, es muss 13 heißen, nicht 15. Und zwar, man kann noch so hören mit dem Ohr, wenn man mit dem Herzen nicht hört, dann passiert nichts. Das heißt, das wahre Hören geschieht nicht mit dem Ohr, sondern mit dem Herzen. Das heißt, wir müssen lernen als Gläubige mit den Herzensohren auf die Bibel, aufs Wort Gottes zu hören, auf das wir letztendlich auch diese Endzeit richtig bewältigen können. Und dabei kommt es nicht darauf an, dass wir die ganze Zeit rumlaufen und sagen, ich will hören, sondern es kommt auf die Qualität des Hörens an. Das heißt, dass wir richtig hören. Jesaja 42, 20, folgende. Du hast viel gesehen und es doch nicht beachtet. Die Ohren aufgetan und doch nicht gehört. Es kommt also nur darauf an, wie wir hören. Dass wir es wirklich hören. Und zwar mit dem Herzen. Von letzter Bedeutung. In der Regel beginnt Gott, dass wenn ein Mensch letztendlich aufmerksam wird, das Erste, was er verkündigt, ist in der Regel die Botschaft vom Gericht. Und das ist in der Offenbarung genauso. In der Offenbarung wird systematisch das Gericht gepredigt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man die Offenbarung liest, dann sieht man, dass man als normaler Mensch auf dieser Erde keine Chance hat langfristig. Es ist die Botschaft vom Gericht. Johannes 16, Vers 9 bis 14 sagt ganz klar, wenn jener kommt, der Heilige Geist, also der Geist der Wahrheit, dann wird er euch praktisch Folgendes verkünden. Wird euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Redet immer zuerst vom Gericht. Dann wird er Jesus verherrlichen, sagt die Bibel. Und dann wird er uns ins Wort Gottes hineinführen. Das ist der Weg. Und so will Gott zu uns reden. Zuerst einmal im Gericht, dass wir selber erschrecken, wo wir stehen. Dass wir vor Gott letztendlich merken, wo unser Stand ist. Dass wir dann Buße tun, der Herr Jesus wirklich unsere Herzen reinigen lassen, auch als Gläubige. Um dann letztendlich, wenn das passiert ist, Gott zu dienen. Jesaja 21, Vers 3. Ich krümme mich vor dem, was ich hören muss. Ich bin erschrocken von dem, was ich sehen muss. Und zwar, warum? Ja, der nächste Vers lädt, wisst ihr's. Die Dämmerung, die mir lieb war, hat er mir in Schrecken verwandelt. Das heißt, das geteilte Herz, das weder Licht noch Finsternis kennt, sondern das geteilt ist, wird beginnen, sich praktisch vor dem, was er hören muss, was er hier in der Welt letztendlich mitbekommt, der kriegt Angst, das ist vollkommen normal. Das geteilte Herz wird immer Angst empfinden, wenn er im Teufel seine Stimme hört, was in dieser Welt abgeht. Das ist gar keine Frage. Und darum ist es so wichtig, auch in der Endzeit ein ungeteiltes Herz zu haben, dass man nämlich die Stimme Gottes hört, dass wir keine Angst haben, sondern dass wir uns auf das freuen, was Gott tun wird. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. In Jeremia 7 steht nochmal ganz klar, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Gott zu den Menschen viel redet. Dass Gott viel redet. Das heißt, Gott redet wirklich massiv und viel zu den Menschen. Und wenn sie nicht hören wollen, das steht dann im Jeremia 13, dann werden sie verstockt. Also ich bitte euch einfach nochmal diese grundsätzliche Stelle euch nochmal anzusehen. Amos 8, 11. Die sind mir bloß wichtig als Vorbereitung, wenn wir nachher sehen, was wir hören sollen in der Offenbarung, dass wir wirklich bereit sind, das auch zu verstehen, was Gott uns sagen will. Und dass wir wissen, warum das so wichtig ist. Amos 8, Vers 11. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da ich einen Hunger senden werde ins Land, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken, von einem Meer zum anderen und herumziehen, vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen, und wird es doch nicht finden. Das ist so ein typischer Bibelvers, wo man immer bloß auf die Spruchkarte der erste Teil abdruckt. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt ein zu spät, auch beim Hören. Wo man Gott widerstanden hat, nicht zugehört hat, und dann ist er einfach aus.
dann ist es zu spät. Wenn wir jetzt nochmal den Römerbrief angucken, dann sehen wir, dass Gott immer will, dass wir hören und tun. Wenn man es versteht, dann muss man es auch tun. Was für uns jetzt nochmal wichtig ist vom Neuen Testament her, vom Neuen Bund, das ist ganz, ganz entscheidend, Hebräer 1, Vers 11. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Herr Jesus ist Gottes letztes Wort. Und das müssen wir ganz nüchtern zählen. Die Bibel sagt nicht, dass letztendlich die Endzeit und das alles geprägt sein wird, oder die gesamte Gemeindezeit von besonderen Prophetien. Die Prophetien sind aufgetreten, immer zu Beginn einer neuen Heilsepoche. Das sehen wir ganz klar. Zum Beispiel auch zu Beginn vom Neuen Testament. Aber etwas ist ganz klar, der Herr Jesus selber ist Gottes letztes Wort. In Matthäus 17, Vers 5 steht nochmal ganz klar geschrieben. Dies ist mein geliebter Sohn, sagt Gott der Vater über den Herr Jesus, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Das heißt, das, was der Herr Jesus uns zu sagen hat, das ist jetzt hier in der Offenbarung ganz wichtig, das ist Gottes letztes Wort. Wenn man sich überlegt, was soll ich denn hören, dann muss ich sagen, du sollst der Herr Jesus hören. Und zwar in der Bibel, was er dir persönlich zu sagen hat. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du das bewahrst im Herzen und dann tust, dann wirst du glückselig sein. Und das ist auch das Ziel für heute, dass wir sehen in der Offenbarung, was wir vor allem wegen der Endzeit beachten sollen. Wenn ihr hier Matthäus 5, 21 seht, dann redet Gott durchs Wort. Und dann kommt der Satz, der uns nachher so oft begegnen wird. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, es ist einfach so, damit meint er, wer ein wirkliches Herzensohr hat, wer wirklich bereit ist, Gott zuzuhören, der soll hören. Und jetzt sagt die Bibel, Glaube kommt aus der Predigt, Predigt aus dem Wort Gottes. Da steht im Griechischen ein Wort für die Predigt, das kommt von der Wortwurzel her, von akouo. Und wenn man das sich hört, dann weiß man schon, was gemeint ist, Akustik. Das heißt, da ist nicht so sehr die Verkündigung gemeint, sondern das Hören auf die Verkündigung. Das heißt, wer Gott zuhört, wenn das Wort Gottes erschallt, der wird gerettet. Das heißt, es hängt immer da davon ab, dass man wirklich zuhört. Wie der Teufel letztendlich, das ist mir auch wichtig, dass wir das sehen, wie der Teufel das Hören verhindern will. Matthäus 13, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und ich denke, es ist von letzter Bedeutung. Und zwar, das müssen wir einfach nüchtern sehen. Die Bibel sagt hier ab Vers 18, in Matthäus 13, dass der Teufel das Wort Gottes stiehlt. Dass er versucht, dass jemand nicht versteht. Und dann erklärt er die ganze Palette, wie es passiert. Durch Oberflächlichkeit, durch Ähnliches, wird der Mensch davon abgehalten. Da steckt immer der Teufel dahinter. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte eine Kollegin, die hat einen sehr harten Weg aufgrund von ihrer eigenen Sünde hinter sich gebracht. Und zwar, sie hatte ein uneheliches Kind. Und das war noch zu einer Zeit, wo es noch ein bisschen schlimmer war, ein uneheliches Kind zu haben. Und die Frau hat Spießrute laufen müssen. Die hat wirklich, ich sag's einmal, Spießrute laufen müssen. Und dann ist was passiert. Ich war damals in der Phase der ersten Liebe und ihr wisst ja, wie das ist. Da tun wir Dinge, wo man später, wenn man, ich sage mal, eher ein bisschen älter ist, nicht mehr unbedingt tun würde. In der ersten Liebe ist, merkt man gar nicht, dass man vielleicht auch Grenzen überschreitet. Auf jeden Fall. Es hat dann den Vorteil gehabt, dass meine Kollegen unmissverständlich alle wussten, was los ist. Und da hat die Frau begonnen, die Hefte vom Heuchelbach, zum Beispiel das Endzeitheft, das harret ihre zu studieren von hinten bis vorne. Und die Frau war hochgradig erweckt. Und dann ist was passiert. Und das ist für mich eines der größten warnenden Beispiele, das ich je gesehen habe. In dem Moment, wie eigentlich dran gewesen wäre, dass ich bekehrt hätte, hat der Teufel den Mann geschickt. Dann kam ein Mann, ein Kollege. Die Frau ist heute verheiratet, nicht bekehrt, und ich behaupte einfach todunglücklich. Ich bin heute überzeugt, trotzdem, wenn sie allein geblieben wäre und geheiratet, oder ein Gläubiger später geheiratet, auf jeden Fall sich bekehrt hätte, wäre nichts passiert. Sie ging dem Teufel in die Falle. Und das ist das Teuflische. dass der Teufel, wenn er sieht, dass jemand erweckt ist, dass er die Falle schickt. Und hier in Matthäus 13 wird einmal ganz klar beschrieben, da sagt er praktisch Vers 22, unter die Dornen gesät ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorgen dieser Weltzeit unter Betrug des Reichtums ersticken das Wort, es wird unfruchtbar. Der gleiche Gedanke, den wir vorher gesehen haben, Sorge, Alltagskampf. Das heißt, der Teufel versucht immer, den Menschen durch den Alltagskampf am Hören auf Gottes Wort zu hindern. Wie oft habe ich das bei mir selber gesehen? Wenn ich dann im Geschäft Probleme hatte oder fertig war, da bin ich vielleicht bis um halb elf, zwölf bin ich rumgehängt mit allem Möglichen und irgendwann plötzlich ist mir schlagartig klar geworden, du hast gar nicht Bibel gelesen. Es war klar, die Sorgen haben das verhindert. Und der Teufel macht es dann so, durch die Sorge verhindert er, dass wir Bibel lesen. Durch letztendlich die Sorge verhindert er, dass wir Gott zuhören. Das heißt, er treibt hier die Menschen wiederum von Gott weg durch die Sorgen. Und das wird in der Endzeit die schlimmste Gefahr sein. Wir müssen uns einbläuen, egal was der Teufel macht, egal was in unserem Leben passiert, wir müssen bereit sein, Gott zuzuhören. Nur so kann man glückselig und wirklich bewahrt diese Zeit überleben, wenn man zuhört. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Die Bibel betont nochmal, dass Glaube wirklich durch Hören kommt und dass man so gerettet wird. Dass es ein Segen ist, aufs Wort Gottes zu hören. Und wenn man sehen will, wie das zugeht, Apostelgeschichte 10, 33 bis 44, die Bekehrung der ersten Heide, da war eine Grundvoraussetzung, die wirklich da sein muss, dass Gott handeln kann. Und zwar, er sagt hier in Vers 33, so sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Ich war bereit zu hören, am Ende von der Predigt oder mitten in der Predigt haben sich alle bekehrt. Und sobald man bereit ist zu hören, redet Gott. Jetzt kommt was ganz Teuflisches. Der Teufel wird dir in der Endzeit als Gläubiger und auch als Mensch wird er dir alles einreden, dass es wichtiger ist wie Gottes Wort. Wisst ihr, wir kriegen wieder neue Kulte. Zum Beispiel, das müsst ihr mal nüchtern sehen, ich sage es jetzt hart, Umweltschutz, das ist alles wichtig. Gott sagt, es ist Sünde, wenn man letztendlich die Natur zerstört. Aber da ist ein Kult draus gemacht, das sind Ersatzreligionen. Wisst ihr, das können Essgewohnheiten sein. Ein Vegetarier kommt nicht eher in den Himmel, wie zum Beispiel jemand, der Fleisch isst. Also wenn jemand nur Fleisch isst, dass es ungesund ist, da brauchen wir gar nicht schwätzen. Ich habe mal einen Besitzer von einer Pizzeria gesagt, der hat immer gesagt, du musst nur jeden Tag Fleisch essen, du bist noch einen Monat erledigt. Gell? Er hat nicht Werbung gemacht für seine Nudeln, das war auch klar. Der auch begriffen, gell? Aber wisst ihr, das Problem ist, die Welt wird alles Mögliche tun. Sie wird sagen, Sport, du musst Sport machen, du musst fit bleiben. Das glaube ich auch, dass gut ist, dass man fit bleibt. Gell? Aber das wird zum Kult hochstilisiert. Das heißt, alles, was hier irdisch ist, wird eine höhere Bedeutung haben, wie das Geistliche. Das ist einfach normal, das wird in der Endzeit passieren. Und ich sage es einmal vorsichtig, der Teufel wird auch alles tun, im Alltag, in der Firma, im Beruf, in der Familie, dass wir so hektisiert werden, dass wir tatsächlich denken, wir brauchen irgendeine Lösung. Aber die einzige Lösung, die der Teufel nicht will, ist, dass wir zuhören. Das ist brutal, wenn man sich mal überlegt, was da alles los ist. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Wie hat er denn der Bank, das glaubst du nicht, wie hat er denn der Bank mittendrin im Obergeschoss ist letztendlich ein Fitnessraum. Und was für einer, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe es mal besichtigen dürfen, das war toll. Weißt du, da haben wir gesagt, es ist wichtig, dass sie fit bleiben, das ist ja richtig. Dann sind die Kollegen, hast du gesehen, immer wenn sie morgens gekommen sind und sie haben die Sporttasche dabei, das ist nur eine Frage, wo gehe ich hin? Ich mache um zwei Schluss und dann gehe ich in den Fitnessraum. Dann wird, ich habe mal eine Vorstandssekretärin gesehen, wie sie drin saß, wo ich besichtigt habe. Und die denkt, ja, vorher geil dumm, man muss fit bleiben. Das war halt die Lösung. Mit diesem Teufelszeug im Alltag zu entfliehen, nützt der Expander nichts. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Man kann noch so fit sein. Die Schlacht geschieht im Herzen. Das habe ich auch lange nicht begriffen. Nur im Herzen geschieht die Schlacht der Endzeit. Und eines muss uns klar sein, die Seuche, die Krankheit, alle diese Dinge werden wie ein Lauffeuer über die Erde gehen, ist gar keine Frage. Kaum hast du glaubt, jetzt haben wir es rein im Griff, dann kommt das nächste. Ist mir nicht aufgefallen. Also BSE, dann kommt die Maul- und Klauenseuche, jetzt kommt schon Tuberkulose bei den Viechern. Ich habe heute mal eine Frage gesagt, was sollst du noch essen? Als Gläubiger musst du einfach essen und sagen, durch Gebet geheiligt. Der Herr ist überstorben dem Willen Gottes und nicht der Krankheit. Das muss man einfach mal ganz nüchtern sehen. Aber das wird wie ein Lauffeuer weiter über die Erde gehen. Katastrophen werden geschehen. Wir müssen mal gucken, wie die Erdbeben zunehmen, wie das alles brutal ist. Wo du hinguckst, nur noch Schlimmes. Krieg, alles, was man sich vorstellen kann. Und alle diese Dinge benutzt der Teufel, dass das Völkermeer wirklich überschwappt, dass das Völkermeer rast, das Meer wie beim Sturm. Warum? Um zu verhindern, dass wir hören. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Alles nur Taktik des Teufels, um uns im Hören zu hindern. Und der Jesus lässt uns ja im Hebräerbrief deutlich sagen, heute, wenn ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht. Jetzt kommt halt ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ein Gläubiger mal richtig erweckt ist, oder ein Mensch richtig erweckt ist, sobald er Sünderkenntnis hat, wenn er ein schlechtes Gewissen kriegt, steigt schlecht, wenn ihr ein schlechtes Gewissen kriegt. In Lukas 15, Vers 1 heißt es nämlich, es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Der von sich aus überzeugt ist, dass er der Herr Jesus braucht, dass er nötig hat, dass er jetzt in Sünde ist oder dass er als Gläubiger versagt hat, der ist viel eher bereit zu hören. Die Pharisäer, die glaubt haben, das ist alles in Ordnung, haben nicht gehört. Sondern der Sünder hört in der Regel auf Gott. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Matthäus 7,24 nochmal, wer Gottes Wort hört und tut. Jakobus 1,22 sagt, wer das nicht tut, der wird betrogen vom Teufel. Es ist auch ein Betrug des Teufels, dass er uns zuhören lässt und wir tun es nicht. Das ist von letzter Bedeutung. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wird letztendlich an der Tat sehen, was wirklich dahinter ist. Ich habe immer wieder im Reich Gottes hochgeistliche Leute kennengelernt, aber ihr Handler war nicht danach. Da kannst du genau sagen, es war nicht echt. Das ist ein Riesenproblem. Und natürlich die Seuche, das ist auch wichtig für die Gemeinde Jesu, die Seuche des Neuen aus Athen. Dort steht in Apostelgeschichte 17,21, sie wollten immer was Neues hören. Und das Evangelium ist halt was Altes. Aber es ist die Wahrheit. Aber immer was Neues, immer was Spektakuläres. Und in diesem, ich sag's einmal, menschlicher Wunderfitz, an dieser Neugier wird der Teufel wiederum die Menschen packen. Und das ist eben das Verrückte, dass man hier letztendlich dann einen Urtrieb des Menschen, Neues zu hören, anspricht und dass der Teufel die Menschen so ablenkt. Was mir jetzt nochmal ganz wichtig ist, bevor wir kurz noch Praxis und dann die Offenbarung angucken, Lukas 8,18. So seht nun darauf, wie ihr hört. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wie wir zuhören mit unserem Herzen, das ist von letzter Bedeutung. Das, was Praxis ist, das möchte ich einfach bitte nochmal zu lesen. Ich möchte es nur kurz anzeigen. Frühe hören. Das heißt, dass wir den Tag beginnen mit Hören auf Gottes Wort. Das ist immer ganz entscheidend. Das zweite ist, dass wir wie Jünger hören. Das dritte ist, dass Paulus und Timotheus sagt, er soll auf die Lehre hören. Ihr müsst auch Lehrzusammenhänge der Bibel verstehen. Und dann sagt er, das dürfen wir alles, was Gott uns gegeben hat, nur treuen Leuten anvertrauen. Treue Leute sind Leute, die hören und tun. Die wirklich das Evangelium ausleben. Dann sagt er in 1. Korinther 4, Vers 6, wir sollen nicht über das Geschriebene hinausgehen. Im Psalm 1, dass glückselig ist, wer sich übers Wort beugt, praktisch wirklich sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Es geht ums Herz. Und wer dann wirklich hört, und dann eine Offenbarung, das werden wir nachher sehen, wer hört und tut, wird überwindet. Das sehen wir nachher. Ich habe hier nochmal das Beispiel für die Königin von Saba. Könnt ihr in Ruhe durchlesen. Dort sieht man ganz klar, wenn die Königin von Saba nicht gesehen hätte, was bei Salomo im Tempel passiert wäre, hätte sie nicht zugehört. Und sie hat gehört, und so hört die Welt, wenn sie das sieht, was im Tempel Salomo, das ist ein Bild für der Jesus, was dort passiert, wenn man nämlich sieht, dass die Gläubiger wahrhaftiglich wandeln. Und jetzt möchte ich nochmal etwas zeigen, das mir so wichtig ist. Immer mehr Gläubige rutschen ins Gefühlsleben ab. Das ist eine ganz gefährliche Falle. In 1. Mose 27,22, bei diesem Betrug,
wo der Jakob seinen Vater Isaak betrügt und sich für Esau ausgibt, dort sagt der Isaak was Hochinteressantes. Als er ihn betastet hatte, sprach er: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Das ist eine ganz einfache Lektion. Die Stimme, an der Stimme, am Rede Gottes, wird man letztendlich erleuchtet und kann erkennen, was richtig und falsch ist. Das Gefühl betrügt uns. Das Gefühl ist ein Betrüger. Das sieht man bei Jakob und bei Isaak. Das Gefühl ist ein Lügner. Aber die Stimme Gottes, wenn man die hört, dann ist man auf dem richtigen Weg. Ich denke, das ist von letzter Bedeutung. Und dann kommt natürlich was ganz Wichtiges. Psalm 119, 67 sagt, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir können Gott wirklich nur zuhören, wenn wir ein gedemütigtes Herz haben. Wisst ihr, Geschwister, und drum die Offenbarung, die hat einen Aufbau, der ist von besteckender Logik. In der Offenbarung, da wo wir jetzt drin sind, das ist der Einstieg. Und nach dem Einstieg, Kapitel 1, da wird der Herr Jesus strahlend in den Mittelpunkt gestellt. Aber nach dem Einstieg kommt das sogenannte Tor der Buße. Da kommen 7 Sendschreiben, die der generelle Schaden der Christenheit aufzeigen. Und wenn wir durch dieses Tor der Buße gehen werden, und werdet uns hier wirklich vor Gott prüfen, wo wir persönlich stehen, dann wird sich uns die Offenbarung öffnen. Gehen wir durch dieses Tor der Buße nicht, dann wird sich's nicht öffnen, bin ich tief überzeugt. Sondern nur wer gedemütigtes Herz hat, der wird nicht mehr irre. Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Das heißt, ich muss unter durch, ich muss auch gedemütigt werden. Mit einem demütigen Herz, dann kann Gott zu mir reden. Das ist die Bedingung fürs Hören. Psalm 1 nochmal zur Empfehlung, wer wirklich über Gottes Wort sitzt. Und wenn man jetzt reingeht in die Offenbarung, um jetzt anzugucken, was will Gott uns denn sagen? Was ist eine Zusammenfassung dieser ganzen Botschaft, die wir hören sollen? Dann beginnt es mit unserem Vers 3, wo er sagt, glückselig ist, wer das hört, bewahrt und letztendlich in dem Fall auch tut. Und zwar der Leser wird hier angesprochen. Dann im Kapitel 1, Vers 10, da hört der Johannes praktisch den Befehl, die Offenbarung aufzuschreiben. Ich war im Geist am Tag des Herrn, ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, und die spricht dann praktisch, da soll es aufschreiben, die Offenbarung. Das ist schon mal von letzter Bedeutung. Das heißt, die Offenbarung ist der Befehl Gottes, dass der Johannes das aufschreiben soll, was Gott uns hören lassen wollte für die Endzeit. Das müssen wir einfach sagen, das ist ein Befehl. Das ist nicht Interpretation, sondern das, was hier drin geschrieben steht, das wollte Gott, dass wir es hören. Und jetzt ist es interessant, wenn wir jetzt nur das Wort hören, in alle Schattierungen verfolgt durch die Offenbarung, dann sehen wir in Kapitel 5, Vers 11 was Hochinteressantes. Ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln. Jetzt sieht man eine Betungsszene vom Himmel. Und jetzt, was sagen die in Vers 12? Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Lob. Das heißt, die Bibel will, dass wir aus der Offenbarung heraus begreifen, dass die Offenbarung der Befehl Gottes ist. Und was wir hier hören sollen, wo Gott uns etwas zeigen will letztendlich, im Herzen, ist, dass der Herr Jesus der ist, der anbetungswürdig ist. Dass er für sein vergossenes Blut, ihr könnt das ganze Kapitel 5 in Ruhe mal durchlesen, dass er angebetet wird, weil er das Lamm Gottes ist. Und er ist im Zentrum des Thrones Gottes. Schon mal ein entscheidender Punkt. Dass durch ihn wieder der Vater letztendlich verherrlicht wird, von dem diese ganze Erlösung in Auftrag gegeben wurde. Das ist eine andere Seite. Aber im Mittelpunkt dessen, was Gott uns hier hören lassen will, ist Jesus das Lamm. Und das ist das, um was sich die Gläubigen drehen sollen. Jetzt möchte ich einfach was sagen zum Brotbrechen am Sonntagmorgen. Am Sonntagmorgen, was sollen wir tun? Wenn man das sieht, wir sollen gedenken dieser Herrlichkeit, was er getan hat am Kreuz von Golgatha. Da soll unser Blick darauf gerichtet werden. Es werden mit einem kindlichen Herz uns freuen, ob diese große Erlösung am Kreuz von Golgatha. Zudem ist die erste Stunde am Sonntagmorgen da, um
zugedenken, wenn man das wirklich gehört hat in der Offenbarung, dann begreift man das. Der Lobpreis, die Anbetung dreht sich letztendlich um Jesus, um das Lamm Gottes. Nichts anderes. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand betet und sagt, ich danke dir, dass schön Wetter ist, bloß nicht am Sonntagmorgen die erste Stunde. Versteht, was ich meine? Mich freut es auch, wenn schön Wetter ist, aber in dem Moment ist mir das egal. Weil in dem Moment bin ich hier, um Jesus zu sehen, im Geist. Mit meinem Herzen der Herr Jesus zu sehen und sein Opfer. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gott will, dass wir begreifen und hören, es geht um Jesus, auch in der Offenbarung. Dann Kapitel 6, 1 bis 7. Ich sah, wie das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines der vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Jetzt kommt wieder was Interessantes. Also Gott will, dass wir zuhören. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass er uns bestimmte Dinge zeigt. Aber er will außerdem sehen, nur was Zweites, dass wir im Herzen Folgendes begreifen. Dass letztendlich es im Tiefsten um Jesus geht, Kapitel 5. Er will aber auch, dass wir hören und begreifen. Und hören steht jetzt immer für begreifen, für bewahren. Und jetzt kommen wiederum die vier apokalyptischen Reiter. Dass wir einfach sehen. So wie es ein Hitler gegeben hat, hat es früher Nero gegeben. Und so wie der Hitler ein Blutbad angerichtet hat und die Welt ins Elend gestürzt hat, so haben die Gewaltherrscher immer die Welt ins Elend gestürzt. Und der Hitler war der letzte Vorläufer. Ich hoffe, dass es jeder begreift. Der Hitler wollte das tausendjährige Reich aufrichten. Das heißt, er war ein Pseudomessias. Die Alten, die haben nur vom tausendjährigen Reich geredet. Die hat am Hitler sein Reich gemeint. Und der Hitler hat genau zwei Perioden gehabt. Ich habe schon mal erklärt, das ist aber wichtig zu verstehen. Er hatte zwei gleich lange Perioden. Er hat 12 Jahre geherrscht. 6 Jahre hat er die Menschen getäuscht mit Frömmigkeit. Und in zweiten 6 Jahre hat er die Maske fallen lassen und sich als Vorläufer des Antichristen gezeigt. In der Offenbarung werden es nicht 12 Jahre sein, aber auch genau zwei gleich lange Perioden. 3,5 Jahre wird er die Welt täuschen mit Frömmigkeit. 3,5 Jahre wird er seine Maske fallen lassen und sich als der wahre Antichrist zeigen. Also Hitler ist genau ein Beispiel. Der Hitler hatte einen falschen Prophet, Goebbels. So wird der Antichrist einen falschen Prophet haben. Der wird aber religiöser, er wird reden wie ein Lamm. Ich weiß nicht, wer der falsche Prophet ist. Aber ich bin total gespannt, wenn der Papst stirbt, was dann kommt. Da bin ich absolut gespannt. Wenn der gar noch ein Jude ist, von Geburt, und da gibt es einen, der schon als Kandidat gehandelt wird teilweise, dann werde ich noch vorsichtiger. Das heißt, er hat einen falschen Prophet. Und genauso hatte letztendlich der Antichrist, also der Vorläufer des Antichrist, der Hitler, hat ihr Medium, der Volksempfänger, der Radio. So wird der Antichrist ein Medium haben, visuell. Fernseher, Videos, Bildschirme, PCs, Handys, wo man drauf gucken kann. Alles, was Bildschirm ist, geht in die Ecke. Das alles ist ein Vorläufer. Aber irgendwann kommt der echte Antichrist mit dem echten Medium, mit dem echten falschen Prophet. Und dann geht's los. Alles genau gleich. Der Hitler hatte auf dem Arm das Zeichen SS oder SA und an der Stirn, auf der Mütze. Da war ein Stoff dazwischen. Der richtige Antichrist wird es auf die Haut tun am Arm und auf die Haut an der Stirn. Perfekter Vorläufer. Hitler war die Generalprobe. Und wisst ihr, wer der Steigbügelhalter ist? Ist euch je aufgefallen? Geht doch mal hin in die Lexika, geht mal hin in die Bibliothek oder geht mal hin und sucht irgendwo bei weisen Leuten und fragt mal zum Beispiel, ob der Hitler als gläubiger Katholik, ob der bis heute vom Vatikan exkommuniziert wurde für seinen Massenmord. Dann werden wir mit Erstaunen feststellen, nein. Guckt mal, ob der Franco in Spanien exkommuniziert wurde. Guckt einfach mal, ob diese Leute exkommuniziert wurden von der katholischen Kirche. Und dann merkst du langsam, dass da was passiert ist. Dass da wohl Zusammenhänge sind, die du nicht einmal ahnen kannst. Und dass das, was uns hier die Welt vorspiegelt, dass das eigentlich ein Theater ist. Ich glaube, ich will es nochmals betonen. Ich hoffe nicht, dass er glaubt, was in Nachrichten kommt. Das kann stimmen, kann aber genauso gut erlogen sein, dass er raucht. Muss hier sehr vorsichtig sein. Das, was in der Bibel geschrieben steht, das ist entscheidend. Habt ihr übrigens gewusst? Müsst ihr mal mit der Geschichte Israels befassen, wer der Freund von Hitler und der Todfeind des Volkes Israel war, ist der Großmufti von Jerusalem. Hajj Amin El Husseini, ich hoffe, ich kriege den Namen zu sagen. Ich habe mir den nicht auswendig gelernt, weil der Name ist merkenswürdig. Wisst ihr, wer das ist? Das wissen die wenigsten Leute. Ihr glaubt doch nicht, was die PLO da zusammenlügt. Das ist der Onkel vom Arafat. Das weiß bloß niemand. Sein Onkel war der Großmufti von Jerusalem. Und die Parole lautet, alle Juden auszulöschen. Das glaube ich doch nicht, wenn man mir hier irgendwo in den Nachrichten weiß macht, dass jetzt plötzlich diese Leute den Frieden mit Israel suchen. In der Bibel steht, schwer ist zu wohnen in den Hütten Kedars. Und Kedar sind genau die Gruppe. Und dann sagt er, Kedar ist jemand, der zusammen mit letztendlich Gog und Magog den Frieden hasst. Und da wird immer Hass sein gegen das Volk Gottes. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Und in der Endzeit wird hier letztendlich wird das Szenario sein, wo wir angelogen werden auf allen Ebenen. Und da ist von letzter Bedeutung, dass wir nüchtern sind und Gott zuhören. Es geht um Jesus. Es wird kein Frieden auf dieser Erde geben, sondern die apokalyptischen Reiter werden immer mehr galoppieren. Dieser weiße Reiter der Verführung wird der Höhepunkt finden im Antichristen. Der Hitler war der Vorläufer. Und er wird den Höhepunkt finden in diesen Weltkriegen. Die Erde wird in einem Blutbad enden. Das ist gar keine Frage. Es wird Not, Elend, Hunger, Seuche, Tod, Krieg. Es wird auf dieser Erde zugehen, wie es noch nie zugegangen ist. Das Schlimmste kommt noch. Das muss uns bewusst sein. Das heißt, Gott zeigt uns, dass wir es begreifen, dass wir darauf hören. Es geht um den Herr Jesus, dass wir zu seinen Füßen liegen, die ihn anbetet, wahre Jünger Jesus sind. Warum? Weil auf dieser Erde die apokalyptischen Reiter letztendlich galoppieren werden und sie werden das Blutbad anrichten, wo man gar nicht reden. Offenbarung 7, Vers 4. Ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israel. Das heißt, da hört der Johannes etwas, dass Gott aus dem Volk Israel ein auserwähltes, ein Erstling nimmt. 12 mal 1000 ist eine symbolische Zahl. Das sind die Zeuge Jehovas, das sind Juden. Hier steht es glasklar. 144.000 aus den Stämmen Israels. Und zweite, was dann folgt in diesem Höre, dann sieht man, dann kommen die Erlöste aus den Heiden, die gewaschen sind im Blut des Lammes. Und das muss uns klar sein. Es gibt eigentlich geistlich gesehen keine Judenchristen. Sondern jeder Jude, der sich bekehrt, gehört zum Leib Jesu Christi. Und dann nimmt sich Gott einen Anbruch und wir bilden den Leib Jesu Christi aus Juden und aus Heiden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Was Gott dann will, und jetzt kommt ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ihr merkt, er will nur einen Teil, was wir hören sollen. Also wir sollen vieles zur Kenntnis nehmen, sehen und begreifen. Aber nur einen Teil will er, dass im Herzen bewahrt wird. Das heißt, Jesus, Kapitel 5. Jetzt einmal abgesehen vom Eingang, wo es heißt, wir sollen das Wort Gottes grundsätzlich hören. Dann, diese Anbetungsszene, dann die apokalyptischen Reiter und dann die Rolle Israels, die wahre Rolle Israels, dass man das begreift. Und dann sagt er in Kapitel 8, Vers 13, das ist jetzt wieder von ganz letzter Bedeutung für die Endzeitabläufe. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, weh, 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 die auf Erden wohnen wegen der übrigen Posaunenstöße. Und jetzt kommt es. Gott will, dass wir in besonderer Weise drei Posaunengerichte beachten als Gläubige. Nämlich die fünfte, die sechste und die siebte. Wenn man es das einmal ganz nüchtern sieht. Die fünfte ist das Öffnen des Abgrunds. Das heißt, dass eine Finsternis, eine Dämonenwelle über diese Erde geht. Dass der Okkultismus Blüte treibt, wie er noch nie Blüte getrieben hat, auch im christlichen Gewand. Zweite, die sechste Posaune, dass ein Weltkrieg geschehen wird. Und die siebte Posaune, dass die Entrückung geschehen wird. Die siebte Posaune ist die Entrückung. Drei Dinge will uns Gott ganz besonders ins Herz legen. Ich möchte es nochmals betonen. Die Überflutung dieser Erde durch Okkultismus, dass Kriege, dass vor allem hier ein Weltkrieg geschehen wird, und als drittes, dass die Entrückung des Endgericht für die Menschen bedeuten wird. Dann werden nämlich die Heide hinweggenommen. Und wenn dann, bitte, die Heide, ja, die Heiden werden hinweggenommen. Und dann die bekehrte Heide, dass man es richtig versteht, die bekehrte Heide werden hinweggenommen. Zusammen mit dem bekehrten Juden. Und dann passiert Folgendes. Dann bleiben die unbekehrten Heiden und die unbekehrten Juden zurück. Und dann ist die Vollzahl der Heide beieinander. Das ist die Vollzahl, die Gott retten wollte.
In der anderen Sprache steht Adler.
Adler, ja.
Bei welcher?
Und zwar im Kapitel 8, Vers 13. Das ist das Wichtige, was der Bauer erklärt. In der alten steht Adler und in der neuen Engel.
Also Englisch Textus Receptus. Ist ein Textus Receptus drin. Ja. Aber wichtig ist...
Vielleicht wichtig zur Erklärung.
Ja, ja. Also gibt es zwei Grundtexte. Was ganz wichtig ist, das möchte ich einfach betonen, Gott lässt auf jeden Fall anzeigen, dass die drei Wehe von letzter Bedeutung sind. Das müssen wir einfach verstehen. Das heißt, da sollen wir darauf achten, wenn wir das begreifen, dann werden wir nicht in die Falle gehen. Und dann die Ziffer, wo fehlt, Offenbarung 9, 13. Das ist wieder was ganz Wichtiges. Und der sechste Engel stieß in die Posaune, ich hörte eine Stimme. Und dann kommt der dritte Weltkrieg. Das heißt, Gott will, dass wir begreifen, dass auch diese Gerichte über diese Erde sein Wille sind. Selbst wenn sie uns auch hier treffen auf der Erde. Das ist der Wille Gottes, dass diese Gerichte geschehen. Wir müssen uns nur um etwas kümmern. Die Bibel sagt ganz klar, und zwar, das müssen wir nüchtern sehen, was ist der sicherste Ort auf der Welt? Der absolut sicherste Ort. Ich kenne ein Missionswerk, der einen Atombunker baut. Schade ums Geld. Der sicherste Ort auf der Welt ist der Wille Gottes. Wenn ich persönlich im Wille Gottes bin, bin ich in absoluter Sicherheit. Wenn es der Wille Gottes ist, dass ich sterbe, dann sterbe ich. Wenn es der Wille Gottes ist, dass ich lebe, dann lebe ich. Das ist der sicherste Platz auf der Erde. Und das, darum sagt Gott, höre, die sechste Posaune, das betont er nochmal, das ist wichtig. Und dann kommt was ganz Heikles. Offenbarung 10, Vers 4. Wieder ein Punkt, wo wir hören sollen. Und als die sieben Donner ihre Stimme hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben, da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe diese Dinge nicht. Und das ist von letzter Bedeutung. Jetzt müssen wir einfach nüchtern sehen. Die sieben Donner weiß niemand. Niemand von uns weiß, ob diese furchtbare Seuche jetzt bei Nahrungsmitteln nicht bereits Donnergerichte sind. Niemand weiß, ob das nicht schon Donnergerichte sind, zum Beispiel AIDS. Weil von denen Gerichte steht nämlich nicht, dass sie chronologisch sind. Von denen Gerichte steht nicht, dass sie parallel laufen können. Sondern von diesen Gerichten steht gar nichts in der Bibel. Gott sagt ausdrücklich, die dürft ihr nicht wissen. Das heißt, es wird in der Endzeit geheimnisvolle Gerichte geben, die die Menschen in Schrecken versetzen werden, wo man aber nicht weiß, was es ist, wo es herkommt, die auch in der Offenbarung nicht lokalisierbar sind. Und aus dem Grund wurde ich immer so hellhörig, wenn ich Katastrophe sehe und weltweite, ich sage mal, Dinge wie jetzt diese Seuche, wo ich sage, die hat Gerichtscharakter und du verstehst sie nicht. Da bin ich immer ganz verrückt. Werden. Das ist etwas, wo ich sagen muss, ob das nicht wohl ein Donnergericht ist. Ich habe zu Beat jetzt wieder vor kurzem gesagt, ob das nicht ein Donner ist. Wir wissen das nicht. Ich möchte nicht spekulieren, wir wissen es nicht. Aber Gott will nochmal, dass wir ganz bewusst sind, dass es in der Endzeit Dinge gibt, die wir nicht wissen, die dann ablaufen. Also Gerichte, die man nicht weiß. Wir können nichts berechnen. Wir können bloß das Grundprinzip erzählen. Offenbarung 11, 12. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Das sind die zwei Propheten. Da ist jetzt nicht ausdrücklich gesagt, dass die Leser es hören sollen, sondern einfach auch bei denen ging es mit der Stimme. Und dann Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Gesalbten, seines Christus. Denn herabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben, da steht Psyche, also Seele, nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, der er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Das heißt, Gott will, dass wir begreifen, dass in der Endzeit etwas passiert. Und zwar, dass die Gläubigen hier in Offenbarung 12 bereits im Himmel sind. Und darum glaube ich auch, dass die Entrückung bei 11 ist, weil sie nämlich dann im Himmel sind, in 12. Und er will, dass wir etwas begreifen, dass sie überwindet durch des Lammes Blut. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Durch das Wort ihres Zeugnisses und weil sie ihr eigenes Seelenleben nicht liebet, sondern Gott dienet. Das will Gott, dass wir hören. Und er will gleichzeitig, dass wir begreifen, dass nach der Entrückung der Teufel auf der Erde ist. Da wird er nämlich rausgeworfen. Das heißt, es muss uns klar sein, wer die Entrückung versäumt, ist der ärmste Mensch auf dieser Erde, weil er hier am Teufel direkt in die Falle läuft. Dann wird der Teufel hier auf der Erde sein, dann wird der zustehende Herrscher unbeschreiblich und gleichzeitig gerade vor über die Zorngerichte Gottes rein. Es ist unfassbar, was da auf dieser Erde sich abspielen wird. Und darum sagt die Bibel, ist es so wichtig, dass die Gläubigen begreifen, wir müssen überwinden durch des Lammes Blut. Wir müssen zum Herrn Jesus fliehen. Wir müssen wissen, wie wir letztendlich das Blut Jesu anwenden können. Wie er uns reinigen kann. Wie wir überwinden können, indem wir uns zu ihm stellen. Dass wir uns ganz klar zum Herrn Jesus bekennen. Und wie wir unser Seelenleben nicht lieben. Das heißt, wir müssen lernen, gekreuzigt mit Christus zu leben. Das ist was ungeheuer Wichtiges. Das wollte Gott, dass wir es hören. Offenbarung 13,9. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist die Standhaftigkeit und der Glaube der Heiligen. Das heißt, Gott sagt nochmal ganz klar, wenn jemand ein Ohr hat zu hören, der muss sich bewusst sein, dass diese Dinge in der Endzeit geschehen. Das ist jetzt was nach der Entrückung. Er sagt klipp und klar, da wird es so zugehen. Und für meine Kollegin heißt das auch ganz klar, die glaubt hat, dass sie, ohne sich zu bekehren, ins tausendjährige Reich kommt, dass wahrscheinlich die Chance, dass sie stirbt, viel größer sind. Nur was sehe, und dann ist sie verloren, verdrängt in die Ewigkeit. Offenbarung 14, Vers 2. Was will Gott uns hören lassen? Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser, wie die Stimme eines starken Donners. Und dann zieht man letztendlich hier die Gläubiger, diese 144.000 wieder, 12 mal 1.000, die Vollzahl der Gläubiger, und dann sieht man, dass sie dem Lamme folgen, wohin es geht, dass sie jungfräulich sind, gewaschen durch Jesu Blut. Also Gott wiederholt nochmals, dass die Gläubigen es begreifen. Durch Jesu Blut, durch das, dass sie Jungfrau waren, dass sie dem Herr Jesus gefolgt sind, wohin er geht, durch das haben sie überwunden. Merkt ihr, wie das Gott betont? Immer wieder, das sollen wir hören. Es geht um Jesus und das, was er an uns tut. Offenbarung 14, 13 sagt er dann, auch wieder vom Hören, dass die Toten glückselig sind, die von nun an im Herrn praktisch sterben. Sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Das heißt, in dem Moment ist für die, die gestorben sind, praktisch die Ruhe in Christo da. Die, die als Märtyrer sterben, werden auch verstehen in Offenbarung 20. Das heißt, da ist nochmals betont, dass auch wer der Märtyrer dort stirbt, zur Ruhe kommen wird und bei Gott sei wird alle sind. Also das Martyrium, der irdische Tod, nicht schlimm ist, sondern dass man gerettet ist. Das ist das Wichtigste. Und dann will Gott, und zwar, das heißt, ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, dass wir wissen, dass jetzt die Zornschale beginnt, ab Offenbarung 16. Das heißt, dass 7 furchtbare Zornschale Gerichte über die Erde gehen werden. Dann betont immer Gott, und das, da heißt, man hört es praktisch, Offenbarung 16, 5, 7, wo es immer wieder betont wird, dass Gott gerecht ist und dass es recht ist, dass die Menschen so geht. Das ist von letzter Bedeutung, weil die Menschen, sie lästert Gott ins Angesicht und Gott wird es strafen. Wisst ihr, mich wundert es die ganze Zeit, dass mehr Kriege, mehr Dinge passieren, weil Gott es nicht zuguckt, wie man ihm ins Angesicht lästert. Das müssen wir einfach sehen. Gott beschickt Gerichte, ist gar keine Frage. Und das will Gott, dass wir es begreifen. Und dann nähern wir uns schon um Eigenmacht, das sage ich mal, am Ding, wo es das Wesen geht, auch der Gläubige. Offenbarung 18, Vers 4, Entschuldigung der Ausdruck, aber das ist das, was wo ganz nach innen geht. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, geh heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet, und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, da redet er von der Hure Babylon. Wir müssen innerlich vor allem, was Hure Babylon ist, ausgehen. Das ist der Trugschluss, die Hure Babylon wird keine Organisation sein.
sondern die abgefallene Christenheit als Ganzes. Und die Hure Babylon wird so schrecklich sein, wer hier nicht ausgeht, der wird mit untergehen in diesen Gerichten. Wir müssen ausgehen innerlich vor allem, was Hure Babylon ist, das ist von letzter Bedeutung. Gott befiehlt es, er will, dass wir das hören. Das heißt, vor allem diesem Wesen, das versucht, die Religionen zusammenzuschließen, die Christenheit zusammenzuschließen, das letztendlich probiert, ich sage es einmal auf einem menschlichen, psychologischen Weg, die Menschen zur Ruhe zu bringen, das nicht Jesus allein meint, für den müssen wir uns trennen. Das sagt die Bibel ganz klar. Offenbarung 19,1. Nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel. Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Jetzt beschreibt die Bibel nochmals hier den Endzeitablauf der sichtbaren Wiederkunft Jesu. In Vers 6 die Proklamation, jetzt bricht die Wiederkunft an, jetzt kommt der Herr Jesus sichtbar wieder. Aber die Leute, die hier letztendlich zur Hure gehört haben, da heißt es in Vers 2, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, Gott wird rächen, wird auch die Hure Babylon richten. Hier wird der Rauch aufsteigen in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Da wird etwas passieren, letztendlich. Das heißt, Gott wird sein Gericht wirklich glühen lassen über diese Erde. Aber entscheidend ist, es wird die Wiederkunft geschehen. Sichtbar auf der Ölberg, das steht im Sacharja 14. So Gott will, werden wir das alles studieren. Ich wollte es nur noch mal ansprechen, dass wir begreifen, diese Dinge will Gott, dass wir sie hören. 21,3. Ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel. Siehe da das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Diese Mitteilung, dass Gott selber bei den Menschen wohnen wird, dass Gott selber ihre Tränen abwischen wird, dass es seliges Ende gibt für die Gläubigen. Das will Gott, dass wir begreifen. Wenn hier Kriege sind, in himmlischer Ruhe, da ist unsere Seligkeit. Dass man einfach den Blick in die Ewigkeit richtet. Und dann sagt er hier in Offenbarung 3, Vers 20, für diese abgefallene Christenheit, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört, und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das heißt, nochmal die Bedingung. Und letztendlich, um mit Gott in Ordnung zu kommen, da man zuhört und die Herzenstür mal Jesus öffnet. Das ist nochmal ganz wichtig. Und dann natürlich entscheidend, Offenbarung 22,17, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wo Gott nochmal auffordert, wer will, kann kommen. Jetzt ist noch Gnadezeit, wer kommen will, kann kommen. Und dann sagt er, weh aber, wer hinzutut oder hinwegtut. Das heißt, wir dürfen diese Dinge der Offenbarung nicht verschweigen, in ihrer ganzen Härte, so wird es nämlich sein. Und jetzt kommt eigentlich zum Schluss das Entscheidende. Ich möchte es nur anreißen, weil ich werde das studieren, so Gott will. Dieses Tor der Buße, Offenbarung 2 und 3. Da steht immer wieder drüber, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Es ist von letzter Bedeutung, dass wir mit dem Herzen hören, was Gott uns sagen will. Und wenn man jetzt die Sendschreibe anguckt, dann sagt die Bibel, 2 Vers 11, praktisch, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Gott sagt praktisch, wir brauchen den ersten Tod nicht fürchten, sondern den zweiten. Wenn wir uns auch bekehrt haben, brauchen wir den nicht mehr zu fürchten. Das heißt, wir können getrost den Mutes in die Ewigkeit gehen. Das ist eine Botschaft der Offenbarung für die Gläubigen. Offenbarung 2, Vers 17. Da sagt er ganz klar, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Das heißt, ich werde dann letztendlich dieses geistliche Manna empfangen und ich werde im Himmel angeschrieben sein. Ich habe mal einen Prediger gehört und es hat sich vielleicht lustig angehört, aber es war tief ernst. Er hat gepredigt, war ein relativ unscheinbarer Mann, hat aber Gewalt gehabt in der Verkündigung. Er hat einmal gepredigt, das hat mich als junger Gläubiger tief beeindruckt. Er hat gesagt, wisst ihr, meine liebe Zuhörer, hier auf der Erde kennt man mich nicht, bin kein bekannter Mann. Er hat gesagt, im Himmel kennt man mich. Da ist was dran. Die Gläubigen sind im Himmel eingeschrieben. Die Engel Gottes und Gott, er kennt uns, weil wir Gottes Kinder sind. Da bekommt man nicht nur Speise von ihm, sondern auch einen weißen Stein und einen neuen Namen.
Wie mein neuer Name heißt, weiß ich nicht, aber im Himmel werde ich sehen. Jeder bekommt einen neuen Namen. Im Himmel wird man sehen. Das ist was Herrliches, wo man sieht. Auf dem ein Stein geschrieben und einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Offenbarung 2, 29. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und jetzt erklärt er Vers 26. Wer überwindet meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heiden. Das heißt, es gilt zu bewahren bis zum Ende. Ist das schon ein Trugschluss, dass man glaubt, einmal bekehrt, immer bekehrt. So muss überwinden bis zum Ende. Und wer bis zum Schluss überwindet, der wird es alles erobern. 3 Vers 6. Wieder wer ein Ohr hat. Und auf Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Ich will seinen Namen nicht loslöschen aus dem Buch des Lebens. Ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Gleiche Gedanke. Wer überwindet, wird nicht aus dem Buch des Lebens ausgelöscht. Das müssen wir wissen. Das will Gott, dass wir wissen. Wer nicht überwindet, wird ausgelöscht. Gar keine Frage. Das ist der Gegenschluss. Eindeutig. Das heißt, es ist, wir haben hier zu kämpfen. Wir haben bei Gott zu bleiben. Bis zum Schluss. Ich möchte es nochmal betonen. Es stimmt einfach nicht. Einmal bekehrt, immer bekehrt. Stimmt einfach nicht. Die Bibel lehrt es nicht. Sondern man kann gelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Eindeutig. Sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut. Wir haben Jesu Blut, wir haben da Jesus, wir haben seine volle Erlösung. Jeder kann überwinden, der will. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Aber wir müssen mitgehen. Das will Gott. Wir müssen den Kampf des Glaubens kämpfen. 3,13. Wiederum der Gedanke, wer ein Ohr hat, und jetzt sagt er praktisch, wer wirklich überwindet, der wird ein Pfeiler im Tempel Gottes werden. Und auf ihm wird der Name Gottes geschrieben sein, der Name des neuen Jerusalems und der Name Jesu. Das sind schon vier Sachen, was auf uns geschrieben steht, ist euch das klar? Wir werden vier Aufschriften haben im Himmel. Das ist die wenigste bekannt. Vier. Den neuen Namen, der Name Gottes des Vaters, der Name Jesu und der Name des neuen Jerusalems. Wenn man sagt, wie sehr wir im Himmel los, weiß es nicht, aber ich weiß, dass jeder von uns vier Namen hat, die auf ihn geschrieben sind. Offenbarung 3, 22. Wer ein Ohr hat, der höre. Und dann heißt Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe, mit meinem Vater auf seinem Thron mich gesetzt habe. Das heißt, es wird in der Endzeit so sein, dass Gott einfach, wie soll ich das nennen, die Gläubigen mit hineinnimmt in diesen vollen Sieg Jesu Christi. Aber dazu will Gott, dass wir das alles begreifen und hören. Dass wir merken, dass das, was hier auf der Erde abgeht, ein Scheingefecht ist. Dass letztendlich um Jesus selber geht. Mit ihm zu gehen. Und dass das, was sich hier abspielt, nicht die Realität ist, sondern die Realität ist die Schrift. Das, was Gott uns sagt. Und dass es um den Herr Jesus geht. Und das gilt für diesen Erlöser zu kämpfen auf dieser Erde. Und sich bewusst zu sein, dass der Teufel hier Spiegelfechterei abzieht, wie man kein... Das kann man sich nicht vorstellen. Wie das denn aussehen wird, das weiß niemand. Ich möchte bloß eines betonen. Alles, was transzendent passieren wird, ist völlig egal. Ob das Marsmännlein sein werdet, ob es übernatürliche Kräfte sein werdet, ob es irgendwas sein wird. Alles, was transzendent passiert, außerhalb der Person Jesu, sind in der Endzeit Dämonen. Ist gar keine Frage. Wo wir uns gar keine Illusionen machen. Und da möchte ich auch niemand Illusionen machen, dass wir Deutsche im Herzstück zum antichristlichen Reich gehören, das ist außer Frage. Ist gar keine Frage, wir werden dazugehören. Von daher können wir nicht sagen, wie jetzt irgendwo jemand, der weit weg ist, interessiert uns nicht, wir werden dazugehören. Es wird die Grenze des alten römischen Reiches sein, da sind wir voll dabei. Das muss uns bewusst sein. Aber etwas ist die Herrlichkeit, wenn man das alles liest, dann sagt Gott praktisch, lese uns den Vers nochmal. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, der also dessen der Offenbarung liest, die sie wirklich hören, begreifen, was Gott uns hier zu sagen hat, was wir hören sollen, und die sie bewahren, nämlich was dort drin geschrieben steht, die wirklich von Herzen mitgehen, und die werden glückselig sein. Gott sagt nicht, ihr braucht Angst zu haben, wir brauchen keine Angst zu haben. Sondern Gott sagt, wohl dem, der gläubig ist in dieser Zeit. Wohl dem, der dem Herr Jesus von ganzem Herzen dient. Der wird nämlich durchkommen. Der wird überwinden durch das Lammes Blut. Der wird das Ziel, die Ewigkeit erreichen. Und der Rest wird eine furchtbare Zukunft vor sich haben. Es ist wie im Psalm 73 bei Massaf, wo es hieß, dass man wirklich die Ungläubige beneidet. Denn als bis ich ging ins Heiligtum. In dem Moment hat er es begriffen. Was ist im Heiligtum? Man sagt immer so einfach, bis ich ging ins Heiligtum, ist ein bisschen mystisch. Man sagt, ich bin ins Gebet gegangen. Nee. Wisst ihr, was Heiligtum ist? Im Heiligtum, das ist der Vorraum zum Allerheiligsten. Da steht im Hebräischen, bis ich ging in die Heiligtümer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mehrzahl. Das heißt, bis er begriffen hat, der Leuchter, der Räucheraltar, bis er die ganzen Dinge begriffen hat des Heiligtums und bis er das Allerheiligste begriffen hat, des Sühnedeckel, nämlich Jesus und sein Blut. Als er das begriffen hat, dann hat er plötzlich gemerkt, das, was da draußen abläuft, spielt gar keine Rolle. Das ist zweitrangig. Entscheidend ist, wie ich zu meinem Jesus stehe. Und so wird die Offenbarung letztendlich uns zum Segen werden, wenn wir das begreifen. Wer lernt zu hören, wie Gott will, dass wir hören. Wir haben jetzt heute gesehen, was wir hören sollen, was wir begreifen sollen. Und jetzt können wir auch hingehen, können das voll in der Tiefe studieren, was es alles heißt. Das Erste, was uns jetzt in der Zukunft begegnen wird in der Offenbarung, wird die Offenbarung Jesu Christi sein, die Offenbarung seiner selbst. Wir werden nur strahlend sehen, mit was wir uns zu beschäftigen haben. Und je mehr wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, je mehr werden wir das durchschauen, was da draußen abläuft. Wisst ihr, und glaubt nicht, dass es einfach wird. Der Teufel ist ein Mörder und Lügner. Wir müssen da immer mehr aufpassen, dass wir nicht von der Lüge eingefangen werden. Diese Welt wird immer dreckiger, immer verlogener, immer teuflischer werden. Sie sagt, es wird so sein, wie deine zwei Besessenen, die der Herr Jesus befreit hat. So wird es sein. Da steht das gleiche Wort. 2. Timotheus 3. Da steht dasselbe Wort in der ersten Verse. Das ist so, wenn wir jetzt lernen zu hören, was Gott uns sagen will, wenn man das beachtet, dann werden wir überleben. Das ist gar keine Frage. Ich möchte beten zum Schluss. Der Jesus, danke einfach, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir begreifen können, auf was es wirklich herkommt in dieser Welt. Dass es für diese Welt keine Zukunft gibt, sondern nur für die Gläubigen, für die, die gewaschen sind in deinem kostbaren und teuren Blut. Und Heiland, hilf uns einfach zu hören, wie Jünger hören, so im tiefsten Herzen begreifen, dass wir mit unseren Herzensohren dir zuhören müssen, das, was du uns zeigen willst. Dich selber in der Offenbarung, diese apokalyptischen Zustände, diese Reiter, die über die Erde gehen, diese ganze Verführung, wie man letztendlich gerettet wird, wenn man gewaschen ist im Blut des Lammes und bei dir bleibt, dass du uns geöffnete Augen gibst, und dafür danke ich dir. Ich möchte einfach bitte, bewahre uns noch Geist, Seele und Leib und hilf uns frei von jeder Finsternis macht, dir dem Lamme zu folgen, so wie es in Offenbarung 14 geschrieben steht, wohin du gehst. Ich möchte dir einfach bitten, Jesus, geh du voran auf der Lebensbahn, auf das wir dir folgen können, der deine Fußstab verwandelt und so zum Ziele kommen. Dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Amen. Noch jemand ein Lied?